Medienwissenschaftlerin Dr. Juliana Soce hat sich schon intensiv mit Critical Whiteness beschäftigt. Dabei geht es um die Selbstreflexion weißer Menschen in Bezug auf den eigenen Rassismus, den man zwangsläufig in westlichen Gesellschaften durch die vermeintliche Überlegenheit von weißen Positionen verinnerlicht. Im Interview analysiert sie die mediale Darstellung internationaler Hilfsorganisationen.
Mein Name ist Juliana Sorte, ich bin akademische Rätin am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Ich habe selbst im Nebenfach Women's Gender and Sexuality Studies promoviert. Deswegen sind feministische Theorie und kritische Ansätze wie Intersektionalität zentral für meine Forschung. Ich beschäftige mich primär mit Medienaktivismus und digitalen Protestphänomenen und da spielen Machtverhältnisse, Dominanzen, Sichtbarkeiten oder auch Teilhabe eine wichtige Rolle. Die postkolonialen Studien und auch die Critical Whiteness Studies haben dazu beigetragen, dass wir theoretisch fundiert und epistemologisch in der Erfahrung von Menschen verankert genau die Momente kritisch untersuchen können, bei denen es zu rassifizierten Dominanzverhältnissen kommt. Für die feministische Medienwissenschaft ist das natürlich ein sehr brauchbarer Ansatz, mit dem eine Vielzahl an Medientexten kritisch untersucht werden können.
Wie werden Hilfsorganisationen medial dargestellt?
Eine Vielzahl von Hilfsorganisationen folgen einem relativ simplistischen Schema, das oft mit der Darstellung einer Katastrophe beginnt und dann Bilder von braunen oder schwarzen Kindern und Frauen zeigt, natürlich untermalt von dramatischer Musik. Der Pathos, der hierdurch erzeugt wird, sorgt dafür, dass in den ZuschauerInnen emotionalisierte Effekte ausgelöst werden, wie zum Beispiel Mitleid, welche oft zu den erwünschten Handlungen solcher Kampagnen führt, also dass die Leute spenden. Und die Critical Whiteness Studies lassen uns genau diese Momente kritisch reflektieren. Wir können also fragen, wer hat Macht? Wer kann handeln und wer rettet hier eigentlich wen? Also Organisationen wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder auch Ärzte ohne Grenzen docken natürlich an westliche Lebensformen und Normative wie Christlichkeit oder hohe medizinische Entwicklungsstandards an. Hierdurch wird symbolisch auch immer wieder verfestigt, dass Menschen aus dem Westen nicht nur helfen, sondern auch belehren können.
Sehen Sie problematische Aspekte in der Art, wie diese bildliche oder diskursive Darstellung geschieht und wie funktioniert diese westliche Belehrung quasi?
Also natürlich im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass die mediale Darstellung von nicht weißen Individuen beziehungsweise nicht westlichen Lebensformen reziprok als minderwertig oder auch hilfebedürftig eingestuft wird. Und somit werden auch kulturelle Interventionen in der Politik internationaler Organisationen oft gerechtfertigt.
Was bedeutet für Sie White Savior Complex? Was verstehen Sie darunter?
Also natürlich sollte man jetzt nicht alle Handlungen weißer Menschen im Kontext internationaler Hilfsorganisationen dämonisieren. Aber historisch gesehen können wir feststellen, dass der White Savior immer wieder als Rechtfertigung für Eingriffe verschiedenster Art genutzt wird. Beispielsweise auch im Kontext der Kolonialzeit. Der White Savior kommt rein und belehrt die Leute und sie sollen jetzt christlich sein. Und man versucht ja auch quasi die Lebensformen und Strukturen einer westlichen Gesellschaft dann den Leuten quasi aufzuzwingen.
Und wie wird in dem Kontext zum Beispiel der Entwicklungsbegriff verwendet, um das auch zu legitimieren?
Ja, der Entwicklungsbegriff, den finde ich immer recht schwierig, weil also in der Medienkommunikationswissenschaft sprechen wir oft von ICT4D, das heißt Information Communication Technologies for Development. Und in diesem Kontext werden natürlich auch wieder westliche Normen und Dominanzen reetabliert und dafür genutzt, dass sich immer wieder westliche Menschen und weiße Menschen als übergeordnet darstellen können. Und das findet sich natürlich auch in der Technik und in der Technologieentwicklung dann nochmal wieder.
Was für Auswirkungen hat es denn, wenn man immer wieder als weiße Person sich selbst in der Retterposition sieht?
Also eine indische Kollegin an der Bowling Green University in den USA, Raka Shome, beschäftigt sich seit geraumer Zeit damit, wie weiße Prominente durch Medien in ihrer Retterrolle verewigt werden. In ihrem letzten Buch nutzt sie das Beispiel von Prinzessin Diana, um anzuschauen, wie globale Medienberichterstattung ihre philanthropischen Aktivitäten jahrelang legitimieren und wie sie dann nach ihrem Tod quasi hierdurch fast in einer Art Heiligenstatus erhoben wird. Zugleich werden auch andere westliche Normen, wie beispielsweise bei Diana, die weiße Weiblichkeit als besonders rein oder auch neoliberale Globalisierungspolitiken verankert und auch Phänomene wie Neo Kolonialität verfestigt. Dies ermöglicht dann auch, dass Adoptionen von prominenten Personen im Showgeschäft sensationalisiert werden und sich somit eine Überlegenheit der in Anführungszeichen weißen Mutter in den Medien mit einschleicht.
Sehen Sie mittlerweile auch mediale Darstellungen, die diese kolonialistischen oder paternalistischen Strukturen kritischer reflektieren?
Aus der medienwissenschaftlichen Perspektive kann ich das sagen. In den 70er und 80er Jahren dominierte das Doktrin des kulturellen Imperialismus, welches relativ pauschal erklärt die Dominanz US-amerikanischer und europäischer Medienproduzenten angeprangert hat. Seither hat sich da natürlich viel getan. Heutzutage sprechen wir auch von Contraflow. Das bedeutet, dass immer mehr Medienprodukte und Inhalte aus dem globalen Süden in den Westen fließen. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir diversere Bilder, Töne, Geschichten, Symboliken oder auch Lebensformen sehen und konsumieren können. Leider muss man dazu sagen, es dominieren immer noch weiße Figuren in Hollywood-Filmen, aber wir haben inzwischen auch Alternativen. Und ich denke, dass hier maßgeblich auch neuere Streaming-Dienste den Markt weiter öffnen können. Ich habe jetzt neulich gelesen, Netflix investiert dieses Jahr ca. 17 Milliarden US-Dollar in eigene Produktionen. Viele der Produktionsteams sind sehr international, nicht in den USA, nicht in Europa. Die Geschichten und Erzählungen sollten also mehr zu sehen geben als stereotypisierte Genderrollen und rassifizierte Handlungen.